Moin. Ich hätte große Lust, jetzt eine Erntedankpredigt zu halten. Einfach nur Dank zu sagen für alles, was Gott uns geschenkt hat. Und er hat uns reich beschenkt. Aber Gott hat mir eine andere Aufgabe gestellt. Die aber auch Anlass zum Dank ist. Wer mich häufiger hört, kennt das schon. Vor der eigentlichen Predigt erzähle ich meistens noch ein Geschichtle oder zwei, die auf die Predigt hinführen sollen. Und manchmal gelingt das sogar. Heute habe ich zwei Geschichten. Die erste, vielleicht werden einige der Älteren unter uns sich noch an eine Sängerin erinnern, eine Rocksängerin aus Kalifornien, Janis Lynn Joplin. Die ist vor ziemlich genau 53 Jahren, am 4. Oktober 1970, in Los Angeles verstorben an einer Überdosis Heroin. Ich erzähle das, weil mir in letzter Zeit recht häufig die ersten Zeilen eines ihrer bekanntesten Lieder durch den Kopf gehen. Das Lied erinnert, und das ist Absicht, an ein Gebet und trägt den Titel Mercedes-Benz. Es beginnt mit der Bitte: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Frei übersetzt in etwa: Ach Herr, willst du mir nicht einen Mercedes-Benz kaufen? Meine Freunde fahren alle Porsche, ich musste einfach nachziehen. Und mit gleicher Inbrunst bittet sie im nächsten Vers darum, dass Gott ihr einen Farbfernseher kauft und vergisst nicht zu erwähnen, dass sie täglich bis 3 Uhr auf die Auslieferung warten wird. Die zweite Geschichte erzählt der inzwischen verstorbene Methodistenpastor und Evangelist Friedhold Vogel. Er berichtet, was ihm ein älterer Mitarbeiter über die Anfänge einer Freikirche an einem Ort, den er nicht benennt, erzählt hat. Da trafen sich in einer Erweckungsphase die zu Christus Bekehrten mehrmals in der Woche in einer großen Wohnstube. Die Versammlungen dauerten mehrere Stunden und dabei nahm das Gebet einen dominierenden Platz ein. Immer mehr Menschen am Ort trafen eine Entscheidung für Jesus Christus. Die Hauskirche platzte bald aus allen Nähten und so traf man den Beschluss, ein Gemeindezentrum zu bauen. In der Nähe war ein geeigneter Bauplatz, der auch zum Verkauf stand. Er gehörte einem Landwirt. Als die Christen bei ihm vorsprachen, wehrte der ab: Diesen Platz verkaufe ich jedem anderen, aber nicht euch Frommen. Damit schien die Sache erledigt. Ein Freund des Bauern aber erfuhr von dem Anliegen der Christen und von der Weigerung des Eigentümers, an sie zu verkaufen. Er ging zu seinem Freund und sagte: Du befindest dich in einer gefährlichen Lage. Die Christen werden jetzt um den Bauplatz beten. Und ich sage dir, das geht nicht gut aus für dich. Entweder tritt dich ein Pferd oder du fällst in die Jauchegrube oder dir passiert sonst etwas. Ich gebe dir den Rat, verkauf ihnen das Stück Land, es ist das Beste für dich. Und Vogel erzählt weiter, dass der Landwirt damals sehr schnell an die Christen verkauft und dabei noch den Preis reduziert hat. Diese Christen waren im Ort als wirkungsvolle Beter bekannt. Ganz sicher haben sie nicht darum gebetet, dass dem Bauern etwas zustößt. Aber aufgrund von Erfahrungen hatte es sich offenbar im Ort herumgesprochen, dass Gott die Gebete dieser Christen erhört. Zwei sehr unterschiedliche Geschichten zum gleichen Thema. Ihr habt es erraten, es geht um das Gebet. Das angebliche Gebet der Sängerin war nicht ernst gemeint und es wird niemanden verwundern, dass Gott ihr weder ein Auto noch einen Fernseher gekauft hat. Nicht nur, weil er, nach allem, was wir wissen, sie Gott nicht kannte und keine Beziehung zu Jesu hatte. Wenn ich um einen Mercedes beten würde, damit ich vor meinen Freunden besser dastehe, würde ich sicherlich auch nicht erhört werden. Außerdem finde ich Bentley besser. Wie anders klingt da die Geschichte von dem Landwirt? Wir wissen nicht genau, was die Gemeinde dort gebetet hat. Wir wissen nur, dass sie unter den Nichtchristen bekannt war für die Kraft ihres Gebetes. Ist das nicht großartig? Wie bekannt sind wir hier in Geislingen eigentlich für die Kraft, die Gott auf unser Gebet hin entfaltet? Ich habe noch nichts gehört. Wenn man auf biblischer Grundlage über das Gebet sprechen will, hat man die Qual der Wahl. Beten und Beter, Gebete, ihre Voraussetzungen und ihre Folgen und einfach alles, was zum Gebet gehört, gehören zu den häufigsten Themen im Alten wie im Neuen Testament. Wenn ich allein nur die wichtigsten Stellen vorlesen wollte, ohne das näher zu kommentieren, die sich mit Gebet befassen oder Gebete wiedergeben, würde das den heutigen Tag füllen und wir würden hier rausgehen, wenn es dunkel ist. Aber keine Angst, so lange dauert es nicht. Ich werde mich beschränken auf wenige Aussagen über das Bittgebet. Dankgebete haben wir ja jetzt einige gesungen. Anbetung ist auch ein wichtiges Thema, aber beides heute nicht mein Thema. Der Evangelist Johannes berichtet von einer Zusage, die Jesus mehrfach seinen Jüngern macht, für ihr Gebet. In Johannes 14 heißt es: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Randbemerkung: Die Regie hat nicht etwa vergessen, den Text einzublenden, ich habe vergessen, ihn mitzuteilen. In Johannes 15 sagt Jesus: Wenn ihr wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und schließlich Kapitel 16, da sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Das ist schon ein großes Versprechen. Was immer ihr mich bitten werdet, das werde ich tun. Was immer ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, das wird er euch geben. Das sollen wir wirklich glauben? Wenn das stimmt, warum hat dann Janis Joplin ihren Mercedes nicht bekommen? Warum arbeitet Gott nicht meine Wunschliste ab? Wenn wir so fragen, dann verkürzen wir die Zusage Jesu unzulässig. Dann schauen wir nur auf den Lohn der Bitte und achten nicht auf den Preis. Denn Jesus macht seine Zusage von der Erfüllung von drei Voraussetzungen abhängig. Die erste Voraussetzung, wer an mich glaubt. Jesus gibt seine Zusage ausdrücklich nur seinen Jüngern. Nur wer an ihn glaubt, nur wer ihm nachfolgt und sein Leben ihm übergeben hat, darf damit rechnen, dass Jesus seine Bitten erfüllt. Nun kennen wir alle Geschichten, in denen Menschen, die nicht an Jesus glauben, in höchster Not oder Verzweiflung ein Stoßgebet an Jesus richten, obwohl der aus ihrer Sicht gar nicht existiert. Jemand hat mal den schönen Satz geprägt: In einem Flugzeug, das in schwere Turbulenzen gerät, findest du keinen Atheisten mehr. Vermutlich wahr. Und tatsächlich passiert es dann auch manchmal, dass die Bitte dieser Menschen erhört wird. Happy End, oder? Das ist unverdiente Gnade Gottes gegenüber Menschen, die sonst nichts mit ihm zu tun haben wollen. Obwohl unverdiente Gnade ist sowas wie eine krumme Banane. Jede Gnade ist unverdient. Auch die Gnade, die wir als Kinder Gottes empfangen. Und manchmal, nicht immer, finden diese Menschen, die in ihrer Not an Jesus eine Bitte richten, obwohl sie gar nicht glauben, dass sie erhört werden wird, manchmal finden diese Menschen dann zu Jesus. Dann, so haben wir vielleicht das Gefühl, hat es sich ja wenigstens gelohnt. Aber warum verschwendet Gott seine Gnade auch an Menschen, die sich nach erfüllter Bitte wieder von ihm abwenden? Ist es euch auch schon passiert, dass ihr, wenn ihr sowas hört oder lest, ein ganz klein wenig sauer seid, vielleicht eifersüchtig? Mir ist das schon passiert. Warum wird dieser Heide gesund und ich nicht? Ich bin versucht zu sagen, weil ich es dem Heiden nicht gönne. Aber das ist sicherlich auch sehr stark vereinfacht. Ich halte fest, wer an Jesus glaubt, darf mit der Erfüllung seiner Bitten rechnen. Wer das nicht tut, darf nicht damit rechnen, auch wenn Jesus manchmal trotzdem aus lauter Liebe und Gnade solche Bitten erfüllt. Zweite Voraussetzung. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, sagt Jesus, dann. Wir dürfen mit der Erfüllung unserer Bitten rechnen, wenn wir in ihm bleiben und seine Worte in uns. Das klingt so schön fromm. Aber wer von uns könnte auf Anhieb sagen, was das konkret bedeutet, so im Alltag? Wenn wir hier herumsitzen und das Ende des Gottesdienstes herbeisehen, mag das ja vielleicht noch irgendwie passen, ohne dass wir lange drüber nachdenken müssen. Aber wie ist das morgen, wenn wir wieder in der Tretmühle sind, zum Beispiel als Hausfrau und Mutter? Wenn wir die Kinder antreiben müssen, dass sie rechtzeitig in der Schule sind und der Ehemann schon wieder vergessen hat, den Müll mit runterzunehmen. Wenn wir schnell noch in den Supermarkt müssen, weil das Brot schon wieder verschimmelt ist und dann noch die Zeugen Jehovas an der Tür klingeln, um mit uns über Gott zu reden. In Jesus bleiben, oh Mann, ich bin froh, wenn ich da noch bei mir selbst bleibe, ohne auszurasten. Johannes, derselbe, der das Evangelium geschrieben hat, beschreibt das mit wenigen einfachen Worten im ersten Johannesbrief. Was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Wer seine Gebote hält, bleibt in Jesus und Jesus in ihm. Eine sehr eindeutige Aussage: Wenn wir Gottes Gebote halten, wenn seine Botschaft, wenn das, was er gesagt und was er seinen Jüngern vorgelebt hat, unser Denken, Reden und Handeln bestimmt, bleiben wir in ihm und dann gilt uns die Zusage, wir dürfen mit der Erfüllung unserer Bitten an ihn rechnen. Und nicht nur das, wir dürfen erleben, dass das Bleiben in ihm auch die Themen und die Art unserer Gebete verändert. Wenn wir dagegen seine Gebote nicht halten, dürfen wir nicht fest mit der Erfüllung unserer Bitten rechnen und können allenfalls auf seine Gnade hoffen, die wir nicht verdient haben. An dieser Stelle sind zwei Warnhinweise angebracht, wegen Risiken und Nebenwirkungen und so weiter. Zum einen, ein Umkehrschluss ist unzulässig. Wenn Jesus meine Bitte nicht erfüllt, bedeutet das noch nicht, dass ich seine Gebote nicht gehalten habe. Wir kommen noch darauf zurück. Zum anderen, auch wenn wir in Jesus bleiben und sein Wort in uns, kommt es immer wieder einmal vor, dass wir sündigen. Also jedenfalls bei mir. Und ich wäre nicht überrascht, wenn das bei euch ähnlich wäre. Dann sind wir auf Vergebung angewiesen. Und wenn wir ernsthaft darum bitten, erfüllt Gott diese Bitte gern. Wenn wir dagegen in Sünde verharren, haben wir keine Gemeinschaft mehr mit ihm und er wird unsere Bitten im Zweifel eher nicht erfüllen. Die dritte Voraussetzung schließlich ist offenbar die wichtigste. Jesus erwähnt sie mehrfach. Wenn ihr mich bitten werdet in meinem Namen. In Gebeten höre ich immer wieder mal zum Ende hin etwas wie in Jesu Namen, Amen. Manchmal erwische ich mich selbst auch dabei, so zu reden. Und natürlich ist es völlig in Ordnung, so zu beten. Aber es ist kein Zauberspruch, der uns die Erfüllung unserer Bitte garantiert. Wir sollten nicht meinen, dass es das ist, was Jesus meint, wenn er sagt, dass wir in seinem Namen bitten sollen. Ich bitte um Vergebung, wenn ich jetzt ein wenig den Juristen heraushängen lasse. Ich glaube, das verdeutlicht ganz gut, was Jesus meint. Wer in fremdem Namen, in Jesu Namen, eine Erklärung abgibt, der tut es als Stellvertreter. Was er zusagt, was er erklärt und eben auch, worum er bittet, das tut er nicht in eigener Machtvollkommenheit, sondern auf Geheiß bzw. im Auftrag des Vertretenen. Nicht der Wille des Vertreters, das ist hier der Beter, ist maßgebend, sondern der des Vertretenen, das ist hier Jesus. Darum geht es, Jesus. Als Anwalt habe ich fast 40 Jahre lang immer wieder Menschen und Unternehmen vor Gerichten vertreten. Ich habe in ihrem Namen und in ihrer Vollmacht Erklärungen abgegeben und Anträge gestellt. Anträge, das ist nichts anderes als eine formalisierte Bitte an das Gericht. Ich habe mir für die Zwecke des Verfahrens die Perspektive meiner Mandanten zu eigen gemacht und ihre Ziele verfolgt. Übrigens auch, wenn ich sie nicht geteilt habe. Ich habe das Gericht im Namen meiner Mandanten gebeten, deren Anträgen stattzugeben. Wenn wir beten, so will es Jesus, wenn er sagt, wir sollen in seinem Namen beten, dann sollen wir uns seine Perspektive zu eigen machen. Seine Ziele verfolgen, seine Interessen vertreten. Und seine Interessen, das sind die Interessen seines Vaters. Wir sollen so beten, als würde er selbst das tun. Er gibt uns die Vollmacht dazu. Und er verspricht uns etwas, was kein Anwalt seinem Mandanten versprechen kann, dass er dann mit seinem Antrag erfolgreich sein wird. Wie alle Beispiele hinkt natürlich auch dieses Beispiel. Zwei Hinkefüße will ich ausdrücklich benennen. Zum einen sollte ein guter Anwalt immer eine gewisse Distanz zu seinem Mandanten wahren. Es tut weder der Qualität seiner Arbeit noch der Qualität der Beziehung zum Mandanten gut, wenn er sich allzu sehr mit ihm und seinem Anliegen identifiziert. Das ist bei Jesus völlig anders. Je mehr wir uns mit ihm identifizieren, je enger unsere Beziehung zu ihm ist, desto besser verstehen wir, was er will, worum wir bitten dürfen und was wir von ihm und damit von seinem und unserem Vater im Himmel erwarten dürfen. Zum anderen, der zweite Hinkefuß, hat Gott ganz andere Möglichkeiten als ein irdischer Richter. Wenn ich bei Gericht einen Antrag stelle, etwa den Beklagten zu verurteilen, an meinen Mandanten, den Kläger, 1.000 Euro zu zahlen, dann hat das Gericht nur drei Möglichkeiten. Es kann dem Antrag in vollem Umfang entsprechen und der Kläger bekommt die 1.000 Euro zugesprochen. Es kann aber auch dem Antrag nur teilweise stattgeben, dann bekommt der Kläger vielleicht nur 500 Euro. Oder weniger oder mehr, aber nicht mehr als 1.000. Denn schließlich kann es die Klage ganz abweisen, dann bekommt der Kläger nichts und muss außerdem die Kosten allein tragen. Was das Gericht nicht kann, ist dem Kläger mehr zuzusprechen, als er beantragt hat, etwa 1.500 Euro. Oder etwas ganz anderes, zum Beispiel dem Kläger einen Mercedes-Benz zu kaufen. Bei Gott gibt es diese Einschränkungen nicht. Er kann uns mehr geben, als wir zu bitten gewagt haben und tut dies oft und gerne. Ich weiß, wovon ich spreche. Und er kann uns auch etwas ganz anderes geben, als das, was wir erbitten. Auch das tut er oft. Vielleicht, weil er besser weiß als wir, was wir brauchen und was uns gut tut. Wenn wir also an Jesus glauben, seinen Geboten gehorchen und unser Leben von ihm bestimmen lassen und schließlich so beten, wie er beten würde, das betrifft übrigens auch die Inhalte der Gebete, dann, so sagt er, wird er unsere Bitten erfüllen. Das hat er seinen Jüngern zugesagt, damals vor 2000 Jahren und für alle Zeiten, auch uns heute und hier gilt diese Zusage jedem von euch und auch mir. Ein Anwalt wäre jetzt etwas skeptisch und würde einem Mandanten, der sich auf diese Zusage verlassen will, zur Vorsicht raten. Wenn Jesus das ernst meint, warum sollte er eine so weitreichende Zusage machen? Alle bitten, worum auch immer ihr bitten werdet. Jesus gibt seine Zusage nicht grundlos. Es mag noch mehr Gründe geben, aber zwei Gründe nennt er ausdrücklich. Auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn, erstens, und zweitens, auf dass eure Freude vollkommen sei. Jesus und sein Vater verfolgen mit der Zusage und mit deren Erfüllung ein zweifaches Ziel. Es geht zum einen um den Vater und darum, dass seine Macht, seine Größe, seine Heiligkeit und seine Liebe sichtbar werden vor den Menschen, vor allen Menschen, auch vor Bauern, die etwas gegen die Frommen im Dorf haben. Und es geht zum anderen um die Menschen selbst, die an ihn und seinen Sohn glauben und ihr Leben durch seinen Geist beherrschen lassen. Der Vater liebt uns so sehr, dass er uns in unserer Beziehung zu ihm eine vollkommene, eine unübertroffene, eine unüberbietbare Freude schenken will. Wir wissen nun, warum Janis Joplin keinen Mercedes bekommen hat, wohl aber die Gemeinde in diesem Dorf ihr Baugrundstück. Aber eine Frage ist noch offen. Und das ist manchmal vielleicht die drängendste Frage überhaupt. Wir erleben immer wieder, dass trotz der wunderbaren Zusage Jesu unsere Bitten nicht erfüllt werden oder scheinbar nicht erfüllt werden. Wir bitten für Kranke und erleben das Wunder der Heilung. Bei anderen Kranken bitten wir mit gleicher Ernsthaftigkeit um Heilung und erleben, dass sie weiterleiden, manchmal über Jahrzehnte, oder dass sie an ihrer Krankheit sterben. Auch hier in unserer Gemeinde haben wir das erlebt. Wir bitten für verfolgte Christen und hören, dass sie in wunderbarer Weise bewahrt werden. Und von anderen verfolgten Christen, für die in gleicher Weise und mit gleicher Inbrunst gebetet wird, hören wir, dass sie ausgegrenzt, eingesperrt, gefoltert oder umgebracht werden. Und das alles ist nicht neu. Wir lesen etwa in der Apostelgeschichte, dass Petrus, Paulus und andere auf das Gebet der Gemeinde hin aus dem Kerker befreit worden und der Hinrichtung entgangen sind. Aber warum ist der Apostel Jakobus geköpft und Stephanus gesteinigt worden? Wurde für sie weniger intensiv gebetet? Ich habe darauf keine Antwort. Tut mir leid, wenn ich euch enttäuschen muss. Natürlich kenne ich die Antworten, die typischerweise gegeben werden. Das reicht von meist völlig unsinnigen Schuldzuweisungen wie: Du hast nicht intensiv genug gebetet, über: Du hast nicht auf Erhörung vertraut, bis hin zu: Da muss noch irgendwo unvergebene Sünde sein. Oder ähnlichen hilflosen und manchmal auch selbstgerechten Erklärungsversuchen. Und es gibt die durchaus richtigen, aber meist eben auch nicht als hilfreich empfundenen Feststellungen, wie etwa: Gottes Perspektive ist eine andere als unsere. Er weiß besser, was notwendig ist. Und es läuft nach Gottes Plan und sein Plan ist stets gut. Ja, ich weiß, dass Gottes Plan stets gut ist. Aber Jesu Zusage ist einschränkungslos. Er hat eben nicht gesagt, dass er oder der Vater unsere Bitten dann erfüllen wird, wenn er nichts anderes vorhat. Wie passt das zusammen? Ich habe keine Antwort und bin genauso hilflos wie die Menschen mit den gerade zitierten Antworten, die ich alle schon gehört oder selbst gesagt oder doch wenigstens gedacht habe. Vielleicht bin ich noch nicht nah genug an Jesus für eine Antwort. Vielleicht bete ich noch nicht so, wie er gebetet hat, wie er gebetet hat. Ich weiß nicht, ob das die Antwort ist. Wie hat er denn gebetet? Matthäus berichtet uns, dass Jesus in Gethsemane vor seiner Gefangennahme in Todesangst dreimal den Vater angefleht hat, verschont zu werden. Seine Bitte wurde nicht erfüllt. Aber wir lesen auch, dass er seinem Vater gesagt hat, dass dessen Wille und nicht Jesu Wille sich erfüllen möge. Und Gottes Wille, der Wille seines Vaters, hat sich erfüllt, nicht Jesu Wille. Dafür bin ich dankbar. Denn das ist der Grund, warum ich, warum ihr, warum alle Kinder Gottes, die in ihm bleiben, leben werden, auch wenn unser irdischer Leib am Ende ist. Das ist alles, was ich heute zu sagen habe. In Kurzform: Amen.